Sie hat Auswirkungen auf unser Immunsystem, reguliert den Schlaf-Wach-Rhythmus und hilft gegen so manche Hauterkrankungen. Für uns Menschen ist sie lebensnotwendig und auch für die Tier- und Pflanzenwelt, denn ohne sie wäre Photosynthese nicht möglich und es gäbe keine Nahrung für die Pflanzen. Und ohne Pflanzen wiederum gäbe es kein Futter für Tiere, kein Obst und Gemüse für uns Menschen. Ihr wisst es längst, es geht um die Sonne. Die kann schon ganz schön viel und obendrein macht sie uns auch noch glücklich. Zu viel Sonne kann aber gefährlich sein. Schnell kann es da zu einem Sonnenstich kommen oder zu Sonnenbrand. Viele Menschen schützen sich dagegen mit Sonnenschutzmitteln. Und wir fragen uns heute, was hat meine Sonnencreme eigentlich mit Klimaschutz zu tun? Insbesondere mit dem Schutz von Korallenriffen. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Egal, ob ihr nur mal eben zum Joggen raus seid, ob ihr für einen Tag zum Baggersee radelt oder an einem schattigen Plätzchen Mittagspause macht, HautärztInnen empfehlen, dass wir im Sommer täglich Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor verwenden. Das senkt das Hautkrebsrisiko und hält die Haut jung, sagen Fachleute. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Sarah Marie Plikat. Sie hat das Thema recherchiert. Hallo Sarah.
Hallo Ina.
Wenn wir uns hier aus dem Fenster hängen, dann können wir uns hier jeden Tag eine Dosis Urlaubsfeeling abholen. Unsere Studios befinden sich ja direkt an einem Kanal und da kommen im Sommer super viele Leute auf dem Wasser vorbei, im Ruderboot, im Kanu oder Kajak zum Beispiel. ExpertInnen zufolge müssen wir uns auf und am Wasser besonders vor der Sonne schützen, auch auf hellem Sand und Schnee zum Beispiel, bekommen wir durch die Reflexion UV-Strahlen von oben und von unten, also fast die doppelte Ladung tatsächlich.
Das kann ziemlich schnell gehen mit dem Sonnenbrand in Sonnenfaltern. Bei mir kommt noch dazu, ich habe recht helle Haut, da muss ich extra aufpassen, weil ich schnell einen Sonnenbrand bekomme. Als Kind war das nicht so, ich weiß nicht, was sich da verändert hat, aber jetzt ist es so. Deswegen gehört für mich Sonnenschutzmittel zum Sommer dazu, wie Eis, der See, lange Abende. Außerdem mag ich den Geruch.
Oh ja, da sagst du was, das geht mir auch so. Also wenn die Kinder morgens so mit eingecremter Haut in den Tag starten, dann ist der Sommer auf jeden Fall angekommen. Bist du denn gefühlt schon in die Sonnencremesaison gestartet dieses Jahr?
Nein, tatsächlich noch nicht, denn ich wusste noch gar nicht so richtig, was ich für eine Creme kaufen soll. Ich hatte letztes Jahr eine, das war so eine Öko-Creme, da stand drauf Weißeleffekt. Ich habe mir da nicht wirklich viel bei gedacht und habe dann festgestellt, dass die so eine sehr dichte weiße Schicht auf meine Haut gelegt hat beim Eincremen und ich fand das einfach sehr, sehr unangenehm. Die ist nicht richtig eingezogen. Irgendwie
musst du da nochmal dran arbeiten.
Definitiv. Und du?
Ja, also bei den Kindern gibt es ja auch in der Kita immer schon das Signal, wenn es dann so losgeht mit dem täglichen Cremen. Und ich selbst bin für meinen Geschmack aber ein bisschen zu spät gestartet, habe andererseits aber so 2-3 Sonnenschutzmittel, zu denen ich schon so wiederholt jedes Jahr greife. Und es gibt ja so unterschiedliche Arten, was man verwenden kann. Also es gibt diese Cremes, es gibt Öle, es gibt Spray, After-Sun-Lotions für die Pflege für danach. Und auf manchen steht korallenfreundlich drauf. Und warum das so ist, das wollen wir ja jetzt zusammen klären. Ich bin schon gespannt, was du sagst. Also deswegen, Sarah, nimm uns doch mal mit unter die Wasseroberfläche sozusagen zu den Korallenriffen.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so ein paar Sachen, die würde ich total gerne noch sehen. Wir sind ja hier in einem Klimapodcast, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit diesen Themen, mit Klimawandel, Umweltschutz und so weiter und dadurch vielleicht auch ein bestimmter Blick auf das Thema, deswegen das noch. Deswegen, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich weiß, aber Korallen, die gehören definitiv dazu. Es gibt momentan in Hamburg eine sehr interessante Ausstellung, die auch meines Wissens nach wandert, und zwar im Internationalen Maritimen Museum. Und zwar werden da gehäkelte Korallen ausgestellt. Das ist ein riesiges Riff oder Riffe eigentlich, ein gemeinschaftliches Projekt international, bei dem es vor allem darum geht, die Schönheit und auch gleichzeitig die Verletzlichkeit dieser wirklich atemberaubenden Lebensräume zu zeigen, darauf hinzuweisen. Und ja, ich finde Korallen einfach grundsätzlich total faszinierend. Diese ganzen unterschiedlichen Formen und auch vor allem die Farbenpracht. Das ist schon sehr magisch, glaube ich.
Ja, das stimmt. Da kann ich dir auf jeden Fall absolut nur zustimmen. Ich finde die Vorstellung, dieses Naturwunder mal wirklich selbst zu erleben beim Tauchen oder Schnorcheln, auch ganz toll. So atemberaubende Unterwasserlandschaften kenne ich selbst leider ja auch bisher nur aus Dokumentarfilmen. Also wir können uns da die Hand reichen.
In echt sind das wirklich ziemlich krasse Bauten. Das Great Barrier Reef zum Beispiel vor der australischen Küste, das kann man sogar vom Weltraum aus sehen, hat mir Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz erzählt. Denn Korallen, das sind sehr kleine Lebewesen, die sehr, sehr große Bauwerke herstellen, sagt er.
Die tropischen Korallen sind keine Einzellebewesen, sondern eine Wohngemeinschaft, kann man sagen. Das sind Korallenpolypen, das sind die, die die Bauwerke machen, und mit denen zusammen leben einzellige Algen. Das ist ganz wichtig im ganzen Kontext tropische Korallenriffe. Diese Algen sind für die Farben verantwortlich, die die Korallenriffe so prächtig zeigen, wenn sie denn noch gesund sind. Diese Wohngemeinschaft wirkt so zusammen, dass der Korallenpolyp, der also dieses Kalkskelett baut, den Algen Schutz bietet und mineralische Stoffe, die sie aus dem Meerwasser filtern. Dafür können die Algen Photosynthese, also wie eine Pflanze, was natürlich super cool ist, weil wer Photosynthese kann, der kann Zucker erzeugen, also Nährstoffe, die potent sind und mit denen man eben auch sein Wachstum vorantreiben kann. Sehr begehrt, überall, wo da Mangel dran herrscht.
Ja, die meisten Korallenriffe, die befinden sich im westlichen Pazifik zwischen den Philippinen und Australien und Sumatra und den Salomonen. Da kommen 76% aller Korallen und 37% aller an Riffe gebundenen Fischarten vor, schreibt der NABU. Denn das ist ein Zusammenspiel Korallenriff und Fische. Grob unterscheidet man zwischen tropischen Korallenriffen und Kaltwasserkorallenriffen. Über letztere, die Kaltwasserkorallenriffe, weiß man noch nicht so viel, weil die sich in der Tiefsee befinden.
Jetzt weiß man ja, es ist einfach ein sehr schützenswerter Lebensraum oder ein Ökosystem. Was würde denn passieren, wenn es die Korallenriffe nicht mehr geben würde? Welche Rolle spielen sie im Meer?
Die Fische habe ich ja gerade schon angesprochen. Korallenriffe, die sind super wichtig, denn sie sind im Grunde die Kinderstuben der Meere, sagt Meeresbiologe Ulrich Karlowski.
Die biologische Bedeutung von tropischen Korallenriffen, sie sind unverzichtbar für die Biodiversität in den Ozeanen. Wir werden ohne tropische Korallenriffe einen Großteil unserer Fische in den Ozeanen verlieren. Viele Kleinstlebewesen werden ihren Lebensraum verlieren. Es ist eine Kinderstube für Arten, die dann später in die hohe See abwandern, Haie insbesondere. Sie sind Nahrungsgrundlage und Lebensraum und Vermehrungsraum und natürlich für Menschen auch von unschätzbarem Wert als Erholungs- und Inspirationsraum. Wer mich schon mal über einem Korallenriff getaucht ist oder in einem getaucht ist, der wird sicher nur noch staunenden Auges dort wieder rausgekommen sein von diesem Naturwunder, was er da gesehen hat.
Ja, das haben wir beide ja schon festgestellt und der Experte bestätigt das jetzt. Die Faszination, die wir hier beide im Herzen tragen, was Korallenriffe angeht, ist also nicht unbegründet. Man kennt es vielleicht aus dem Aquarium, da leuchten die Korallen ja mit bunten Fischen um die Wette im Grunde, in allen Farben, die man sich nur vorstellen kann. Ja, echt magisch.
Mhm. Und Korallenriffe sind nicht nur wunderschön, sie fungieren auch als Küstenschützer, hat mir Ulrich Karlowski erzählt.
Zusätzlich sind sie auch noch ein wesentlicher Küstenschutzfaktor vor Sturmereignissen, von denen wir aufgrund der Klimawandelsituation wesentlich mehr reinbekommen werden. Haben wir ja auch schon sowohl an Land mit den Starkregenereignissen zum Beispiel, aber auch den jüngsten Stürmen, die wir hier auch über Deutschland hatten. Das haben wir auf dem Meer natürlich auch. Wenn es ganz schlimm kommt, gibt es dann einen Tsunami, wie der von 2004. Und wenn wir jetzt ein natürliches Küstenschutzsystem haben aus Korallenriffen, Seegraswiesen und Mangrovenwäldern, das ist so eine dreifache Zonierung, die sich aufbauen kann, die in gesunden Meeresgebieten auch noch zu finden ist, dann dämpfen die den Wellenschlag 50-60% runter. Ein Mangrovenwald kann sich bis zu 1,5 Kilometer dann noch ins Land anschließen. Also es wird oft gesagt, der Tsunami von 2004 hätte weitaus weniger Opfer gefordert, wenn in Indonesien die Mangroven dort nicht so abgeholzt worden wären für touristische Zwecke Und auch wenn die Korallenriffe dort noch in gesünderem Zustand werden. Sie sind also schlichtweg ein Kernökosystem der Ozeane, der Meere, zumindest in lichtnahen Bereichen, vergleichbar mit, zusammen mit Seegraswiesen, Mangroven und Kelbwäldern sind sie die Biodiversitätsbooster schlechthin.
Ja, krass. Wenn wir uns an den Anfang der Folge erinnern, da sind wir ja mit jeder Menge Sonnenstrahlen reingestartet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat jetzt meine Sonnencreme mit diesen Korallenriffen, zum Beispiel denen vor Australien, zu tun?
Tatsächlich sehr, sehr viel, denn Sonnencreme kann das Wachstum von Korallen hemmen. Dafür ist erstmal wichtig zu unterscheiden, welche Arten von Sonnenschutzmitteln es gibt. Ulrich Karlowski unterscheidet zwischen denen auf chemischer und solchen auf mineralischer Basis. Die Hautärztin Dr. Inga-Marie Hübner spricht von löslichen und nicht löslichen Mitteln.
Und dann ist es wahrscheinlich wieder so ein alles hängt miteinander zusammen Moment, oder?
Ja, absolut. Denn alles, was Wasser ist, ist miteinander verbunden. Egal, ob jetzt durch Grundwasser oder Flüsse, die irgendwann ins Meer münden. Wenn ich vom See zurückkomme, dann habe ich nicht nur dort Sonnencreme im Wasser gelassen, weil ich baden war, sondern auch durchs Duschen dann danach. Und so gelangt eben die Sonnencreme ins Abwasser und dann eben auch in die Flüsse, ins Meer und zack, Ulrich Karlowski.
Das geht über die Abwässer, über die Kläranlagen in die Flüsse ins Meer und früher oder später kommt es schon auch in Meeresregionen. Zwar ist die Verdünnung enorm, aber die Menge macht es dann wieder, die zusammenkommt und auch der stetige Eintrag von diesen Umweltgiften. Irgendwann kommt es dann auch in der Region an, wo es Riffe gibt. Abgesehen davon können die unterwegs die Stoffe, wenn sie jetzt einfach schon in der Umwelt sind, im Fluss schon beginnen, ihre negative Wirkung zu entfalten. Und das geht an die ganze Reise über weiter. Und was da alles passiert, ist vielfach noch unklar. Aber diese hormonelle Wirksamkeit ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil es gerade die Organismen in einem sensiblen Lebensstadium trifft, wo sie eben noch dabei sind zu wachsen, groß zu werden und viel Zellteilungen stattfinden.
Egal, welche Grundlage ein Produkt hat, Sonnencreme ist immer ein UV-Filter, den man sich auf die Haut schmiert. Je nach Zusammensetzung dringt die Creme dann in die Haut auch ein oder sie legt sich halt als eine Art Schutzschicht obendrauf. Die Cremes auf rein chemischer Basis führen in erster Linie zu Umweltschäden. Was nicht heißt, dass nicht auch Cremes auf rein mineralischer Basis Spuren im Wasser hinterlassen. Beide hinterlassen Spuren. Welche Folgen diese Wachstumshemmung durch Sonnencreme haben kann, hier erklärt es nochmal Ulrich Karlowski.
Es läuft nicht so, wie es ablaufen sollte. Die fangen zu früh an, ihren Kalkpanzer aufzubauen und der Polyp als solcher verkümmert. Das heißt, das Wachstum wird gebremst. Oder Fehlwachstum, Missbildungen und die Koralle kommt einfach nicht sozusagen nicht aus den Schuhen. Es wird keine richtige schöne Koralle werden, weil sie eben da in der hormonelle Gifte abbekommen hat, die Entwicklung steuert. Man weiß, dass diese Gifte, also die hormonell wirksamen Substanzen bei Fischen zum Beispiel, eine Zwitterbildung verursachen oder auch Umkehr von Männchen zu Weibchen verursachen können während der Wachstumsphase. Also Männchen werden zu Weibchen und andersrum bei den Nahrungsnetzen höher agierenden Organismen wie den Top-Prädatoren, Delfinen, Orcas oder auch Haien ist wiederum noch nicht so ganz bekannt. Aber bei Orcas weiß man eigentlich ganz gut, dass die, bei Delfinen auch, bei Tümmlern, dass sie dann überhaupt keinen Nachwuchs mehr bekommen, weil die zu viele von diesen hormonell wirksamen Giften abbekommen haben.
Außerdem sind Sonnenschutzmittel nicht die einzigen Gifte, die übers Abwasser und die Flüsse ins Meer gelangen. Auch aus der Landwirtschaft und der Industrie landen Schadstoffe im Wasser. Das Zusammenspiel ist da wirklich entscheidend. Und das macht es eben auch so schwer, kausal herauszufinden, ob es nun die Sonnenschutzmittel sind, die dazu führen, dass Tümmler keinen Nachwuchs mehr bekommen oder ja, welche Faktoren da noch reinspielen. Bei Sonnenschutzmitteln auf mineralischer Basis, sagt Karlowski, weiß man hingegen noch nicht so genau, welche Wirkung die jetzt eigentlich haben.
Da ist bislang noch nichts bekannt hinsichtlich toxischer Wirkungen, wenn die in die Umwelt gelangen. Sie sind zum Teil in Form von Nanopartikeln in den Sonnenschutzmitteln drin, damit sie eben schön auf die Haut aufgetragen werden können. Also Nano ist furchtbar klein. Ein Nanometer ist, glaube ich, ein Milliardstel Meter groß. Das kann man mit bloßem Auge und mit einem Lichtmikroskop nicht mehr sehen, in der Regel, die Nanopartikel. Da ist die Forschung aber auch noch gar kein Stück groß weitergekommen, ob die irgendwelche Auswirkungen, negative Auswirkungen auf den Organismus haben, der jetzt damit konfrontiert wird.
Das Problem bei dem gesamten Thema ist, vieles weiß die Forschung tatsächlich noch nicht. Aber, und das gilt ja für sehr viele Dinge, die Menge macht's am Ende.
Also es gibt auch nicht allzu viele Studien. Ich habe mal nachgeschaut, also im nördlichen Mittelmeer allein sollen es 20.000 Tonnen Sonnenschutzmittel sein, die ins Meer geraten. Mit eben zum Teil diesen schädlichen UV-Filtern drin. Und das sind natürlich schon mal enorme Schadstoffmengen, die dort einwirken auf das Ökosystem. Andere Studien sprechen von 14.000 Tonnen weltweit. Also geht stark auseinander, weil eben auch die Forschung da jetzt nicht so hinterherkommen kann, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber es ist jedenfalls sehr, sehr viel, wenn man sich allein bedenkt, wie der Mittelmeertourismus, wie viele Millionen, zig Millionen Menschen jedes Jahr dorthin fahren.
Vor einigen Wochen haben wir uns hier im Klimapodcast von Detektor FM mit der Frage beschäftigt, was es macht, wenn plötzlich tausende Menschen in eine Region einfallen. Overtourism nennt man das. Für die Folge habe ich unter anderem mit WWF-Tourismus-Expertin Martina von Münchhausen gesprochen. Sie hat mir erzählt, worauf es ankommt, wenn es um Reisen mit Rücksicht geht. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Hört da gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Australien, auch Belize mit dem zweitgrößten Riff. Urlaubsdestinationen, wo es noch gesunde tropische Riffe gibt, sind halt auch Rote Meer sehr, sehr beliebt bei vielen Menschen. Nicht umsonst. Es sind ja wunderschöne Landschaften, Unterwasserlandschaften, die man da erleben kann, mit sehr, sehr vielen Tieren, mit Delfinen, mit Haien, mit Seekühen. Ein Wal kann auch mal vorbeischauen, mit unglaublich vielen bunten tropischen Fischen. Eine Farbenpracht und Artenvielfalt und auch eine Formenvielfalt, die man so nirgendwo anders in den Ozean findet. Und das zieht die Menschen an.
Ja, manche Länder, die haben da auch schon reagiert und haben bestimmte Sonnenschutzmittel verboten, um die heimischen Korallenriffe zu schützen. Hawaii zum Beispiel und auch Palau. In Deutschland sind diese giftigen Stoffe übrigens noch nicht verboten.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Jetzt haben wir viel über den Zusammenhang von Sonnencreme und Umwelt gesprochen. Das Thema hat aber noch eine andere Seite. Wir benutzen ja Sonnencreme unter anderem, um eben keinen Sonnenbrand zu bekommen, denn der tut nicht nur weh, der ist auch nicht gut für unsere Gesundheit. Im schlimmsten Fall führt zu viel Sonne zu Hautkrebs. Das ist also ein ganz schönes Dilemma.
Ja, absolut. Die Zahlen der Hautkrebsfälle in Deutschland, die steigen auch Jahr für Jahr. Seit 2005 hat sich die Zahl der Menschen mit einer Diagnose schwarzer Hautkrebs mehr als verdoppelt. Die Zahlen zu weißem Hautkrebs sogar fast verdreifacht. So berichtete es im März die Barmer Krankenkasse in ihrem jährlichen Arztreport. Insbesondere Menschen, die ab Ende der 1950er Jahre geboren wurden, sind davon betroffen. Bei Menschen ab den 80er Jahren sinkt die Zahl ein bisschen.
Reine Laienspekulation, aber es klingt nach der Generation, die eben nicht mit der Selbstverständlichkeit von Sonnencreme konfrontiert war, weder als sie selbst Kinder waren, noch dann, als sie später Eltern geworden sind. Aber was sagt denn die Wissenschaft? Woran liegt es, dass die Risiken so gestiegen sind und wir unsere Haut viel mehr schützen müssen?
Ja, da spielen ganz unterschiedliche Punkte mit rein, denn durch den Klimawandel steigen nicht nur die Temperaturen, auch die Ozonschicht, die eigentlich die schädliche UV-Strahlung von der Erde abhält, die ist ausgedünnt. Das ist das, was man unter dem Begriff Ozonloch kennt. Das hängt unter anderem mit dem Treibhauseffekt zusammen. Und dadurch sind wir einfach mehr und vor allem auch immer früher im Jahr der UV-Strahlung ausgesetzt, die eben zu Sonnenbrand und so weiter führen kann. Und jetzt vielleicht noch eine gute Nachricht zu dem ganzen Thema. Gerade jetzt im Sommer schaut man sich vielleicht den Wetterbericht nochmal deutlicher an. Vielleicht, wenn man einen Garten hat oder auch einen Balkon, da geht es dann auch ums Thema Gießen und so weiter. Der Deutsche Wetterdienst, der erstellt jeden Tag zusätzlich auch noch einen aktuellen UV-Gefahrenindex. Und das ist eine Karte. Demnach sind die Verhältnisse so, dass man sich hierzulande tatsächlich ab März eincremen sollte, weil sonst eben das Risiko besteht, dass man sich einen Sonnenbrand zuzieht. Ja, und für Menschen, die einen Urlaub planen, ist es natürlich auch interessant, denn diesen UV-Kartenservice, den gibt es auch weltweit.
Ach ja, sehr, sehr spannend. Nee, das kannte ich noch nicht. Das schaue ich mir dann mal an, wenn ich das brauche. Die Faktenlage ist ja offenbar eindeutig. Wir müssen unsere Haut schützen. Okay, das leuchtet ein. Aber andererseits, ein Sonnenbrand macht ja doch noch keinen Hautkrebs, oder doch?
Nein, aber Hautkrebs, sagt die Hautärztin Dr. Inge-Marie Hübner, ist eine Krankheit, die sich über einen sehr langen Zeitraum entwickelt. Die Dermatologin erklärt sich die steigenden Zahlen auch damit, weil wir als Gesellschaft immer älter werden.
Das eine ist, Hautkrebs ist ja eine Erkrankung, die nicht bei vielen jungen Menschen auftritt, sondern eben vor allen Dingen im Alter, weil sie eben eine gewisse Zeit braucht, bis sie sozusagen entsteht. Und da wir immer älter werden, haben wir auch immer mehr Personen, die Hautkrebs bekommen. Also das ist sozusagen ein kleiner Beigeschmack dessen, dass wir älter werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Verbesserung der Früherkennung. Das heißt, wir können mehr Hautkrebszahlen erkennen, die sonst vielleicht nicht erkannt werden würden, was ja an sich schon mal positiv ist, was man aber in solchen Interpretationen der Zahlen natürlich berücksichtigen muss. Und der weitere Faktor, der leider eben sehr negativ zu bewerten ist, dass wir eine gesteigerte UV-Belastung auch feststellen können. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch vor allen Dingen in Europa und anderen mittleren Ländern, sodass wir eben auch sagen können, dass sozusagen das Risiko an Hautkrebs zu erkranken dadurch auch gestiegen ist.
Und um sich davor zu schützen, greifen viele Menschen zur Sonnencreme. Ist das denn das Mittel der Wahl oder wie kann ich mich sonst noch schützen?
Es ist eines von vielen, sagt Dr. Hübner.
Die meisten Menschen greifen tatsächlich als allererste Maßnahme auf die Sonnenschutzmittel zu. Aber wir müssen sagen, dass das tatsächlich nicht den Empfehlungen entspricht, die wir eigentlich aus Expertensicht heraus aussprechen. Wir haben da eine ganz klare Priorisierung, nämlich dass man eigentlich zuerst versuchen sollte, intensive UV-Exposition zu vermeiden, indem man beispielsweise in der Mittagszeit sich eher im Schatten oder drinnen aufhält und nicht unbedingt in der prallen Sonne draußen rumläuft, indem man dann zweitens bedeckende Kleidung verwendet, also auch Hüte aufsetzt, gerade auch für Kinder und Jugendliche besonders wichtig, indem man eben vielleicht langärmelige Sachen anhat. Und als dritte Maßnahme soll dann eigentlich nur die Sonnenschutzmittel aufgetragen werden und dann auch nur auf die Körperstellen, die eben nicht anderweitig geschützt werden. Also das, so lautet die Empfehlung und die Empfehlung lautet eigentlich auch schon seit jeher so. Es kommt halt leider in der Anwendung in der Bevölkerung immer zu einer komplett anderen Anwendung, nämlich indem die Menschen sich komplett entblößen, am Strand beispielsweise, und dann von oben bis unten mit Sonnenschutzmittel eincremen und dann irrtümlicherweise auch meinen, dass sie vor Hautkrebs geschützt seien, was aber eben leider nicht so der Fall ist.
Okay, also diese drei Stufen erscheinen mir jetzt erstmal relativ logisch, aber es ist gut, das nochmal so klar definiert zu bekommen. Früher hatte Sonnenbaden ja ein ganz anderes Image als heute, würde ich sagen. Also Solarien lagen voll im Trend. Es gab so Formulierungen wie gesunde Bräune, knackig braun oder von der Sonne geküsster Teint. Da hat man sich auch noch extra mit Öl ohne Lichtschutzfaktor eingerieben, sozusagen damit die Sonne besser wirken kann, in Anführungsstrichen. Also vieles von dem scheint irgendwie für mich persönlich heute völlig undenkbar, weil es eben ganz, ganz andere Erkenntnisse gibt. Ja, aber da stellt sich mir die Frage, wie erkenne ich denn eigentlich Hautkrebs überhaupt an meinem Körper?
Also zunächst einmal wäre es gut, das eigene Hautkrebsrisiko möglichst gering zu halten. Und das bedeutet eben wirklich intensive UV-Strahlung zu reduzieren, möglichst sich nicht mehrere Sonnenbrände oder überhaupt einen Sonnenbrand zu holen. Und da hat man schon ganz, ganz viel gewonnen. Und wenn man dann tatsächlich soweit ist, dass man bei sich etwas das Gefühl hat, dass da etwas Auffälliges sein könnte, erkennt man das vor allen Dingen daran, dass sich zum Beispiel Läsionen in der Haut neu bilden oder also Leberflecken neu bilden oder sich stark verändern, wachsen, jucken, vielleicht sogar immer so ein bisschen blutig sind. Oder wenn einfach an der Haut irgendwie was komisch vorkommt, was sonst so nicht war. Da sollte man einmal aufmerksam werden und vielleicht einmal den Arzt abklären lassen, weil das könnte tatsächlich eben ein Hautkrebs sein. Hautkrebs kommt in den sehr vielen verschiedenen Gesichtern. Wir haben das maligne Melanom, was eben tatsächlich ja mehr aus so einem Leberfleck herausgeht. Wir haben aber auch noch ganz andere Arten, die halt dann tatsächlich auch ganz anders aussehen. Und auch ein malignes Melanom sieht nicht, die sehen alle eben sehr unterschiedlich aus, sodass es da eben auch ja Erfahrung braucht, um wirklich eben die Diagnose durchzuführen.
Die Ärztin sagt, am besten erstmal die Sonne meiden oder sich entsprechend anziehen, um sich zu schützen. Sonnencreme ist trotzdem fast überall dabei. Ich habe im Wartezimmer mal mitbekommen, wie ein älterer Herr sozusagen Schimpfe bekommen hat, weil die Hautärztin meinte, dass Sonnenschutz für Gesicht, Stirn und Kopf dann irgendwann einfach zur Sommerroutine dazugehören muss, wie du es schon gesagt hast, so ab März. Ganz ohne geht es jedenfalls auch nicht. Also worauf sollte ich da jetzt achten?
Ulrich Karlowski sagt von der Deutschen Stiftung Meeresschutz, sie sollte nanofrei sein. Man sollte schauen, dass sie auf mineralischer Basis beruht, also daraus besteht. Und sie sollte auch Naturkosmetik zertifiziert sein. Er spricht hier aus Sicht der Umweltauswirkung. Wenn es jetzt um den reinen Schutz vor UV-Strahlung geht, dann sagt die Hautärztin wiederum, dass es erstmal egal ist, ob jetzt mineralisch oder chemisch, löslich oder nicht löslich. Alle Sonnenschutzmittel, so Dr. Hübner, schützen erstmal grundsätzlich vor UV-Strahlung.
Wenn man jetzt alleine, ohne Umweltaspekte zu berücksichtigen, die Wirksamkeit der Produkte betrachtet, hinsichtlich des Schutzes der Haut vor UV-Strahlung, da lässt sich kein Unterschied oder beziehungsweise es lässt sich keine Aussage treffen, dass die eine Filterart immer besser ist als die andere. Die haben einfach eine unterschiedliche Wirkweise und aus der reinen UV-Schutzperspektive ist es tatsächlich am besten, ein Broad-Spectrum-Produkt zu nehmen, also ein breitbandiges Produkt, was eben möglichst einen breitbandigen Schutz hat vor UVB und UVA-Strahlung. Das kriegt man am besten hin, wenn eben sowohl mineralische als auch nicht mineralische Filter enthalten sind.
Sie sagt, wenn Sonnenschutz, dann in dieser Reihenfolge. Kleidung, Sonne meiden und nur die Stellen eincremen, die Sonne abbekommen.
Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hatte mit Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz über die Frage gesprochen, was unsere Sonnencreme eigentlich mit den Korallenriffen zu tun hat. Und mit Dr. Inga Marie Hübner hat sie über Sonnenschutz und Hautkrebs gesprochen. Ich danke dir für deine Recherche und für das Gespräch, Sarah.
Sehr gerne.
Neue Folgen von Mission Energiewende gibt es immer dienstags überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich hier bei uns bei Detektor FM. Folgt uns, abonniert uns, schickt Folgen weiter, die euch interessieren oder die andere Leute interessieren könnten in eurem Freundes-, Bekannten-, KollegInnenkreis. Darüber freuen wir uns sehr und das macht Menschen auf unseren Podcast aufmerksam, die den vielleicht noch nicht kennen. Vielen, vielen Dank dafür. Die Audioproduktion für diese Folge hatte Wiebke Stark und die Redaktion lag bei mir. Ich bin Ina Lebetjew und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.